Der Nummer 9 Podcast. Zwischen Hoffenheim und Schalke.
Ja, und da sind wir wieder. Lange ist's her und zwischendrin ist auch viel passiert beim VfL. 4 Wochen sind jetzt ungefähr vergangen seit der letzten Folge und der VfL hat einige Pflichtspiele bestreitet. Bevor wir da eintauchen in Analyse und Diskussion, möchte ich euch heute unsere Runde einmal vorstellen. Das ist eigentlich eher keine Runde, sondern eher ein Dreieck, weil zu meiner virtuellen Rechten wieder André dabei ist.
Schönen guten Abend in die Runde.
Und wir haben unseren Tontechniker verpflichten können, seine Expertise auch Fußball, auch von der fußballerischen Seite hier mit uns heute mal zum Besten zu geben. Und dann begrüßen wir Savosch.
Schönen guten Abend.
Sehr schön. Freue mich, dass das jetzt wieder losgeht und zu Beginn gleich gute Nachrichten. Wir haben jetzt vor, diesen Podcast hier wöchentlich, beziehungsweise nach jedem Spiel vom VfL aufzunehmen. So auch heute. Wir nehmen jetzt am Sonntag auf, nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Bevor wir aber über die durchaus turbulente, vor allem Schlussphase, sprechen, wollen wir nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen. Wir haben die letzte Folge Anfang Oktober aufgenommen. Da war das Spiel kurz davor, beziehungsweise die Aufnahme war kurz vor dem Spiel gegen Augsburg. 0-0, ich glaube, das war so eine der ersten kleineren Enttäuschungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was sind da eure Eindrücke zum Spiel?
Also vom Ergebnis her würde ich dir recht geben, dass nur. Also ich fand spielerisch gar nicht mal so schlecht, aber es war halt keine Torgefahr da und Augsburg war jetzt auch nicht interessiert, das Spiel zu machen und auch so dagegen haben seit dem halt primär dagegen gearbeitet und nicht versucht, Fußball zu spielen. Und das liegt dem VfL nicht und Lösungen finden tun sie da nicht. Und da tun sie sich ja generell schwer, wie wir in den nächsten Spielen auch überall gesehen haben. Mhm. Aber da spiele ich nochmal weiter an den guten Herrn Savasch.
Also ich fand, das war immerhin ein schöner, also ja, es war spielerisch halt jetzt nichts Überragendes, aber es war ein schöner Lichtblick, glaube ich, nach dem Aussteigen in der Europa League, dass man da so ein bisschen vielleicht nicht ganz in ein tiefes Loch gefallen ist. Also das hat man da nicht erkennen können, glaube ich.
Das stimmt auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch vorher in der ersten Folge drüber gesprochen, Heimspiele gegen Augsburg musst du eigentlich als Europa League-Teilnehmer oder als zumindest als Europa League-Aspirant ja eigentlich in meinen Augen zumindest definitiv gewinnen. Da reicht dann ein 0-0 nicht. Und da haben wir auch noch keinen Saisonsieg gehabt zu dem Zeitpunkt. Es wäre in meinen Augen eigentlich einfach schon ein Pflichtsieg gewesen, ein Heimspiel gegen Augsburg zu gewinnen. Hat man jetzt dann versäumt. Wir gehen gleich weiter. Das muss dann 2 Wochen später gewesen sein, weil dazwischen war wieder Länderspielpause. Genau. Das Auswärtsspiel in Gladbach. 1-1 habe ich eigentlich als überraschend guten Auftritt in Erinnerung.
Ja, sehe ich ähnlich, war ich auch ganz froh drüber. Ist, glaube ich, überraschend positiv, sehr gut eingeordnet.
Ja, ich denke auch, und vor allem der Sieg war theoretisch sogar noch drin zum Ende. Das war, glaube ich, das Überraschendste dabei.
Ja. Stimmt, war so ein bisschen ärgerlich sogar draußen noch, ne? Der hätte mal eigentlich mal eine Bude machen können.
Der Fehler natürlich von Lacroix, der zum Elfmeter geführt hat. Denke ich mal, kann man ihm auf jeden Fall verzeihen, denn er einer schon der einen enormen guten Einstieg bei uns eigentlich gefeiert hat. Ich finde, Geschwindigkeit in der Defensive bringt er mit, hat eigentlich ein gutes Stellungsspiel, dass ihm dann so ein Fehler unterläuft. Gut, gehört wahrscheinlich dann auch zu einer Entwicklung einfach dazu von so einem jungen Spieler.
Ich denke auch, also ich finde, das kann passieren und wenn man überlegt, dass er aus einer zweiten Liga kommt, aus dem Ausland, ist das schon ziemlich stark, was er bei uns leistet und sich quasi zum Stammspieler direkt hochgearbeitet hat und eventuell sogar vielleicht Brooks verdrängen könnte, wenn wir nicht so viele Probleme in der Defensive hätten aktuell.
Personalprobleme jetzt, ja.
Genau.
Ja. Genau, dann eine Woche später war es dann aber soweit mit dem ersten Saisonsieg gegen Bielefeld. Ihr beide wart, meine ich, im Stadion.
Das ist richtig. Da haben wir auch 17 Minuten lang guten Fußball gesehen. Es hat auch Spaß gemacht. Das Spiel Nee, gar nicht, nicht 70, sondern 80 Minuten. In der 80. fiel dann das 2-1 Sven Schiplock. Und ab dann hat man sich echt zum Sieg gezittert. Aber bis dahin war es wirklich ein gutes Spiel und auch sehr, sehr erheiternd.
Wie habt ihr noch irgendwas zum Stadionerlebnis vielleicht? Wie war das unter Corona-Bedingungen im Stadion zu sein?
Ach ja, also die Anreise war ziemlich entspannt, glaube ich. Ne? Also ich habe mir das jetzt irgendwie komplizierter vorgestellt, ist aber auch dem geschuldet, dass halt nicht so viele Menschen im Stadion dann waren letztendlich, wie gedacht waren. Aber von der Stimmung muss ich ehrlich gestehen, klar, es ist jetzt nicht das, wenn es ein volles Stadion ist, aber ich fand es jetzt nicht schlimm oder unangenehm.
Nee. Es war halt so ganz entspannt, war es halt irgendwie dann doch schön gewesen, wieder da gewesen zu sein. Und ja, war mal schön, mal wieder im Stadion zu sein. Und das Spiel hat auch weitestgehend Spaß gemacht und hat auch geholfen. So ein müdes 0-0 wie gegen Augsburg wäre wahrscheinlich nochmal anders gewesen von der Bewertung her.
Ja. Genau, dann wiederum eine Woche später, Sonntag 18 Uhr, Flutlicht und ein, ja, ich würde sagen, eher mäßiges Spiel bei der Hertha. 1:1 hat man den zweiten Sieg in Folge quasi verpasst, beziehungsweise im Grunde genommen kann man sich mit diesem einen Punkt auch noch ziemlich glücklich schätzen. Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Offensive mit Lücke Bacchio, Cordoba, Kunia dann doch ein ums andere Mal ziemlich aussichtsreich vor Castells aufgetaucht.
Das ist richtig, wir hatten das zusammengeguckt, auch wieder über Discord und ja, war schon erschreckend eigentlich, wie gut die Herthaner gespielt haben gegen uns. Und eigentlich hätten wir uns da auch nicht beschweren dürfen, hätten wir da 3 Dinger gefangen. Also Castells war da gut, die war vielleicht ein bisschen fahrlässig mit ihren Chancen, aber das hätte Berlin eigentlich gewinnen können, wenn nicht sogar fast müssen.
Denke ich auch. Ja, es war wahrscheinlich der Knoten, der bei Berlin jetzt an diesem Wochenende mit dem 3-0 in Augsburg so ein bisschen geplatzt ist. Das hätte uns auch durchaus passieren können am letzten Sonntag.
Richtig. Da haben wir gute Ansätze gezeigt, die Berliner, und jetzt ja, mal gucken.
Hat es dann mal geklappt, halt. Dann hat es dann halt mal geklappt, ja.
Genau.
Genau, dann standen wir jetzt eben vor dem Spiel gegen Hoffenheim mit 8 Punkten auf Platz 10, Platz 11 meine ich sogar, war jetzt schon so ein gewisser, gewisses richtungsweisendes Spiel, denke ich. Hoffenheim letztes Jahr vor uns gelandet, dann nochmal in den BVB an dieser Stelle. Ja, wenn man heute noch diesen Ausgleich bekommen hätte, ich glaube, dann hätte man da noch, dann wäre das wieder, hätte das Ganze in eine andere Richtung nehmen können. Aber ich glaube, da sprechen wir dann gleich, wenn wir über das Spiel intensiv sprechen wollen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis vorweg. Wir haben natürlich unter diesen Bedingungen uns dazu entschieden, diesen Podcast nicht face-to-face quasi aufzunehmen, sondern über Discord. Deswegen vielleicht, wenn das eine oder andere Mal ein bisschen ruckelt, bitten wir das einfach zu entschuldigen und würden dann jetzt vielleicht noch ein paar abschließende Worte finden zu den letzten Wochen. Habt ihr da noch irgendwas?
Ja, so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also es ist halt irgendwie so, die ganze Zeit unter Glasner, so richtig zählbar ist da nichts. Aber es ist nicht gut und auch nicht schlecht. Und es ist irgendwie so, ja, so Mittelfeld und so ein bisschen egal zum Teil tatsächlich. Wobei wir jetzt tatsächlich Tabellenplatz 6 einnehmen mit 11 Punkten und das ist nach 7 Spieltagen eigentlich ein okayes Ergebnis, aber die Art und Weise ist halt ein bisschen wie Hoffenheim letztes Jahr. Wie man da gelandet ist, kann sich auch keiner erklären so richtig.
Ja. Ja, es ist ein Thema, zu dem wir, glaube ich, nachher noch kommen. Dem Thema generell Spielstil unter Glasner, die Entwicklung unter Glasner, ist da eine erkennbare Entwicklung vorhanden? Da kommen wir dann zum Abschluss hin. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und sprechen über das heutige Spiel, über die Partie gegen die TSG. Wie habt ihr da die, vielleicht mal erste Halbzeit gesehen?
Also ich würde es erstmal auf die ersten 30 Minuten tatsächlich beschränken. Ich finde, da hat man von Hoffenheim so gut wie gar nichts gesehen. Also die haben krasse Fehler im Aufbauspiel gemacht und haben uns eigentlich quasi da schön das Spiel machen lassen, was uns auch zugute gekommen ist, würde ich behaupten. Und wir haben ziemlich viele starke Aktionen. Es ging ja gleich los in der dritten Minute. Einen starken Pass von Arnold. Und dann halt von Roussillon in die Mitte und Ricola durfte da mal abziehen. Ne? Ist schade, dass er nicht gleich reinging. Und war gleich gefolgt von diesem Überraschungstor. Da war, hat das irgendwie keiner so auf dem Schirm gehabt, so wirklich auch. Ich glaube, die Spieler haben gar nicht gemerkt, dass es das wirklich ein Tor war am Ende. Ja, musste der Schiedsrichter mal kurz darauf hinweisen. Ja, es war kein Abseits, es war kein Elfmeter, es ist ein Tor gewesen.
Ja, das stimmt. Ich hatte aber auch tatsächlich noch in der ersten Wahrnehmung an die Szene gedacht, dass Hoffenheim den Elfmeter zugesprochen bekommt. Das war dann, dem war dann nicht so, wenn man die Wiederholung gesehen hat. Deswegen habe ich das Tor dann gar nicht für voll genommen, als es dann fiel. Ja, aber umso schöner. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, kann man da auch wieder das Haar in der Suppe suchen. Allein schon in der dritten Minute hätte man eigentlich schon das 1-0 machen müssen. Brekalo, was ja angesprochen hat, zieht da aus knapp 15 Metern ziemlich zentral dann irgendwie aufs Tor. Wenn man das dann schon wieder sieht, weiß ich nicht, da fehlt mir dann schon wieder diese das sofort da sein. Ja? Die erste Chance, die erste sich bietende Chance gleich nutzen, gar keine Chancen aufkommen lassen für den Gegner, sich hier irgendwas ausrechnen zu lassen, hat man dann natürlich in der 2 Minuten später gleich im Grunde genommen auch wieder gemacht. Aber lass mal diese Chance nicht entstehen. Ja? Oder den Elfmeter für Hoffenheim geben. Schon liegst du schon wieder hinten. Haben sie dann natürlich gut gemacht, indem sie dran geblieben sind auch in den folgenden Szenen, was Savas auch ansprach, dass man Hoffenheim ja quasi gar nicht hat Luft holen lassen. Das fand ich schon, war eine gute Phase. Wenn einer was dazu sagen möchte.
Ja, war ein guter Start. Das habe ich gleich mitbekommen, bei mir ging das Sky Ticket erst gar nicht. Ich war in der Wiederholung vom Tor erst dabei. Deswegen wieder, oh geil, wir führen jetzt. Und ja, dann war das ganz schön. Ansonsten haben wir es am Anfang wirklich gut gemacht und eigentlich haben wir den Hoffenheimer wenig Platz gegeben und ja, so viel konnten wir echt nicht anstellen in der Anfangsphase. Das haben wir wirklich gut gemacht und ja, dann später dann am 2-0 nachgelegt und eigentlich früh gesagt, hier gibt es nichts zu holen. Und das war dann auch die Leistung für die erste Halbzeit. Man sagt zur Halbzeit, okay, hier gibt es wirklich nichts zu holen für Hoffenheim. Jetzt machen wir vielleicht noch das dritte Tor, das ist das Ding durch. Aber das kam ja dann auch noch ein bisschen anders.
Ich würde noch ein bisschen in der ersten Halbzeit bleiben wollen, weil ich finde nämlich, dass bis zur 40. oder 35. Minute, so ein paar Minuten nach dem 2-0, Hoffenheim war im Grunde genommen tot. Mhm. Da kam gar nichts von Hoffenheim. Und dann hat sich irgendwie so eine gewisse Lethargie bei uns im Spiel eingestellt, nach vorne, dass man, ich weiß nicht, ob man sich da dann zurücklehnt und sagt, ja okay, 2-0, das ist jetzt erstmal gut, Gegner ist, ja, liegt ein bisschen auf dem Rücken, würde ich sagen. Da können wir jetzt erstmal ein bisschen einen Gang rausnehmen, was ich nicht so ganz verstehe. Denn im Grunde genommen hätte man das Spiel schon in der ersten Halbzeit eigentlich zumachen können.
Ja, finde ich auch ein bisschen schade tatsächlich, dass wir nicht mehr genutzt haben, was mir aufgefallen ist. Brekalo versucht ziemlich oft einfach von außen reinzuziehen und mit dem Kopf durch die Wand auf Teufel komm raus irgendwie den Abschluss zu suchen. Das finde ich, ist mir, glaube ich, in 2 Situationen aufgefallen, wo bestimmt noch irgendwer in der Nähe gestanden hätte, den man bedienen könnte, der dann vielleicht besser abschließen hätte können. Ja, es sind solche Kleinigkeiten, ne, die dann irgendwie fehlen, auch gerade im Spiel von Brekalo.
Ja. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man in der ersten Halbzeit offensiv wesentlich mehr die Breite genutzt im Spiel, sowohl die hochstehenden Außenverteidiger, Baku, sogar noch mehr als Roussillon auf links, hat man sehr gut ins Spiel, finde ich, eingebunden. Sie haben immer für Gefahr gesorgt, oder häufig für Gefahr gesorgt, finde ich. Philipp ist jetzt im Offensivensemble vielleicht ein bisschen abgefallen, so auch in der ersten Halbzeit, finde ich. Rein was seine Leistung angeht oder seine Gefahr auch anging. Da fand ich dann zum Beispiel einen Wekos oder einen Steffen dann einfach präsenter heute.
Ja, gerade von Steffen war ich heute sehr positiv überrascht. Es ist schade, dass er das nicht öfter zeigt. Also er kann es ja offensichtlich. Er taucht aber viel zu häufig zwischen manchen Spielen einfach wieder ab. Das finde ich schade. Und beim Thema Baku, ich bin sehr überrascht, wie gut er sich eingefügt hat bei uns in dieser kurzen Zeit. Ich möchte ihn jetzt schon nicht mal von Startelf wegdenken, muss ich gestehen.
Was war das? Ich hab's nicht ganz verstanden. Du findest gut, dass er sich gut eingefügt.
Ja, hat man das
schon verstanden? Ja, ja.
Wir müssen uns auch nochmal entschuldigen und mal ein bisschen zurückrudern, denn in der ersten Folge haben wir Baku ja komplett kritisiert und gesagt, dieser Transfer ist kompletter Humbug. Ja. Da haben wir uns ziemlich getäuscht und wir sind, glaube ich, alle ganz froh, dass er bei uns ist. Ja.
Man hatte natürlich auch, man hatte ja auch nur den Eindruck, den man aus Mainz hatte. Und man muss ja auch sagen, in die Saison ist er in Mainz nicht gut gestartet. Hat er, glaube ich, zweimal die Kickernote 5 bekommen oder so. Also vielleicht war das jetzt auch nochmal für ihn, für seine persönliche Entwicklung, so ein Schub, dieser Wechsel. Ja, dass er vielleicht auch nochmal mit einer anderen
Ja, der Schritt ist auf jeden Fall wichtig für ihn.
Jetzt weiter. Mental. Bitte?
Du warst kurz weg, ich wollte einmal kurz eingreifen.
Achso, okay.
Dass das einfach ein Schritt nach vorne ist und einfach mal ein Team, wo es ein bisschen läuft und nicht.
Ja.
Bei Schalke 04 kann auch keiner glänzen und um mal ein Wolfsburger Beispiel zu nehmen, Osimhen ist bei uns gescheitert, aber in den Jahren, wo wir in der Relegation gespielt haben. Wenn du wo kommst in ein Team, wo es funktioniert, das hilft dir als Spieler enorm.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist wertvoller für einen Spieler als, also alleine kannst du sowieso nichts reißen und ich glaube, dass Baku da schon aus seiner Veranlagung, aus seinem Tempo, aus seiner Robustheit, aus seinem Offensivdrang, was mir sehr gut gefällt, sehr viel.
Jetzt bist du gerade wieder weg. Er macht sehr, sehr viel offensiv, das ist richtig. Da nutzen wir ihn sehr gut über den Flügel und ja, bringt halt sehr, sehr schöne Elemente mit, dass er da nach vorne gut mitarbeitet, genauso wie Roussillon. Einfach nochmal eine zweite sichere Bank bringt über die Flügel und das ist nochmal ein bisschen offensiver interpretiert, als es in einem Babu tut. Wobei ein Babu jetzt auch nicht schlecht ist, den möchte ich jetzt auch nicht degradieren als nicht so guten Spieler.
Nee, auf gar keinen Fall. Ist aber trotzdem schon ein bisschen schade jetzt. Also was heißt schade, dass wir jetzt so viele Rechtsverteidiger haben und ja, vielleicht Baku jetzt nicht unbedingt ins zentrale Mittelfeld sollte, weil er eben gerade bei uns auf der rechten Seite so toll spielt. Ist eigentlich inzwischen Janis wieder angekommen bei uns?
Ich bin wieder da.
Sehr schön.
Habt ihr mich vermisst?
Ja, ein bisschen.
Ja.
Wie lange war ich weg? Eine halbe Stunde oder ich weiß es nicht.
Ja, also gerade haben wir gegen Schalke gespielt.
Bitte?
Gerade gegen Schalke gespielt. Wir sind jetzt in einer
Ja. Ja, genau. Wie ist es ausgegangen?
Ja, 5-0, ne? Für wen war, sage ich noch nicht.
Ja, wo habt ihr mich verloren? Wo habt ihr meine Verbindung verloren? Was habe ich
zuerst gegeben? Als Baku offensiv spielt und da sehr viele Akzente mitbringt. Aber das haben wir eigentlich auch für dich schon abgehandelt, würde ich mal behaupten.
Ja, sehr gut. Ich höre es mir dann im Nachhinein an.
Genau.
Ja, es ist auch für mich dann noch eine Überraschung, wenn ich mir die Folge vielleicht irgendwann anhöre. Das ist schön. Habt ihr schon ein neues Thema aufgemacht vielleicht?
Nee.
Die Frage, nee. Habt ihr noch irgendwas Besonderes zur ersten Halbzeit oder wollen wir...
Ich glaube, ich wäre durch.
Okay.
Ich auch.
Okay, dann würde ich sagen, steigen wir in die zweite Halbzeit ein.
Ja. Ich lese im Ticker hier nochmal nach bei Kicker. 48. Minute, Gelb Brooks. steht, glaube ich, ziemlich sinnbildlich für die zweite Halbzeit. Nach 3 Minuten schon gleich mal eine gelbe Karte zu kriegen. War irgendwie eine komische zweite Halbzeit.
Ja. Quasi ist sie so weitergegangen, wie die erste in den letzten 10 Minuten aufgehört hat, dass Hoffenheim halt so ein bisschen mehr das Handeln übernommen hat.
Auf jeden Fall. Aber ja, die zwingenden Torchancen von Hoffenheim haben aber auch erst so mit noch 20 Minuten Zeitverzug angefangen. Also wir hatten ja auch noch eine Freistoßvariante, glaube ich, die wieder sehr gut war. Das war 55. Minute, genau. Freistoßvariante, Roussillon startet über links durch, nach kurzem Freistoß von Arnold. Das, finde ich, ist ein gutes Mittel, wenn es nicht das einzige wäre, gerade in der zweiten Halbzeit.
Das ist richtig. Also das hat mir auch gefallen, dass ich die Aktion, jetzt wird er wieder spannend. Ist doch immer ganz schön, wenn man sowas mal ausprobiert und ja, hat mir gefallen.
Ja, ich finde es cool, dass man solche Varianten mal einstudiert. Gerade hat man auch, glaube ich, gegen Bielefeld gesehen, was da auch tatsächlich zum Tor geführt hat. Ja, wenn man die Gegner mit dann einmal pro Spiel überraschen kann und das zu einer gefährlichen Situation führt, ist das, glaube ich, ein sehr schönes Mittel.
Ja. Was mich jetzt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen stört daran, ist, dass im Grunde genommen war es die einzig sehr gute Torchance oder sehr gute Offensivaktion in der zweiten Halbzeit.
Ja, bis halt auf den Elfmeter, ne?
Der genau, ist, natürlich,
bis auf den Elfmeter.
Aber sonst war es, also es war auch nicht herausgespielt. Also es war eine Standardsituation, das war die einzige Offensivaktion, die man vielleicht herausheben kann in der zweiten Halbzeit, während Hoffenheim dann infolgedessen 2-3 Mal nicht unbedingt, also auch ein oder andere Mal zurückgepfiffen, abseits. Aber trotzdem, Hoffenheim war auch zwei, dreimal gefährlich vor dem Tor, hat aber die letzte Konsequenz im Abschluss dann vermissen lassen. Mhm. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wieso man nicht nahtlos an diese phasenweise 40 Minuten, 35 Minuten sehr gute erste offensive Halbzeit anknüpfen kann in Halbzeit 2.
Ja, wahrscheinlich, wenn man ein bisschen sich auch ausruhen möchte und mal ein bisschen den Ball dem Gegner überlassen möchte. Also es ist ja auch verständlich, wenn man führt, kann man sich auch so ein bisschen darauf ausruhen, aber das Problem ist, wenn wir uns darauf ausruhen, kann man das Tempo nicht nochmal hochschalten, habe ich das Gefühl. Gegen Bielefeld hat es geklappt, zwei, dreimal, dass man so das Gefühl hat, okay, wir führen jetzt 2-0 und wenn wir wollen, dann machen wir das Dritte. Das hat heute gefehlt, fand ich. Also ich habe jetzt nicht so die Momente, wo gesagt, okay, jetzt ziehen wir nochmal an und es wird gefährlich, sondern eigentlich so, ja, wir wollen uns eigentlich über die Zeit bringen irgendwie. Noch führen wir 2-0 und ja, es ist noch nicht schlimm genug, dass wir irgendwie bangen müssen, sondern wir führen 2-0, das ist okay, bringen wir es über die Zeit und dann haben wir die 3 Punkte.
Aber wem würdet ihr das jetzt anlasten? Ist das eine Sache, die, ich sag mal, aus der Mannschaft heraus einfach so geschieht? Oder ist das auch fehlende Einstellung, fehlende Einstellung vom Trainerteam aus?
Ich finde es schwierig. Also ich den Grundgedanken kann ich ja verstehen, wir führen 2-0 und wenn es halt klappt, dass man nochmal das Tempo anzieht und wirklich gefährlich wird, dann ist das ja auch okay, wenn man mal ein bisschen quasi Pause macht während der Spielzeit und quasi die Uhr einfach nur runterticken lässt. Aber wenn es halt jetzt so wie heute endet, dass man am Ende wieder schwimmt und man eigentlich das Spiel zwar gewinnt, aber da ja nicht eher gefühlt irgendwie ein bisschen Glück hatte, weil in der Spielzeit kann er doch machen, dann steht es 2-2 und ja, ist halt schwierig, ne? Also wenn es halt funktioniert, ist es okay, wenn es halt nicht so funktioniert wie heute, ist es halt schlecht, weil das danach musst du dir auf jeden Fall ankreiden, dass du halt nicht weiter Druck gemacht hast oder das Dritte nachgelegt hast, sondern einfach ja, einen Gang runtergeschaltet hast und das Spiel verwaltet hast eigentlich.
Ja, also ich glaube, das große Problem ist tatsächlich auch heute, würde ich behaupten, dass wir nicht nur runtergeschaltet haben und dass wir ein bisschen lockerer angegangen sind, sondern dass wir halt auch in der Abwehr nicht mehr so aufgepasst haben. Also es waren jetzt, glaube ich, zweimal Brooks zum Beispiel, der im Kopf zurückspielen wollte zum Torwart. Beim ersten Mal ist es noch gut gegangen, da ist der Gegner nicht mehr rangekommen. Beim zweiten Mal ist halt Brooks gar nicht mal hinbeigekommen und hat so den Gegner dazu eingeladen, halt das Tor zu schießen. Das sind halt solche Nachlässigkeiten, die man sich dann halt nicht erlauben kann. Dass man das Spiel ein bisschen runterfährt, ist ja das eine. Aber man sollte halt vom Kopf nicht komplett ausschalten. Das ist, glaube ich, unser großes Problem, gerade in der Abwehr vielleicht.
Da steht diese Szene, die du beschreibst, oder diese beiden Szenen, die habe ich auch gesehen, die stehen da so ein bisschen sinnbildlich für. Ja? Also dass diese Leichtfertigkeit mit dieser Führung, da so mit umzugehen, das fand ich tatsächlich auch in der Qualität auch ein bisschen neu. Also wir haben ja, klar kann man jetzt sagen, gegen Hertha war es ähnlich, aber ich fand, da war es eher Herthas Qualität, als dass wir uns da große individuelle Fehler geleistet haben. Ich fand, heute haben wir Hoffenheim auch sehr zum Toreschießen eingeladen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Auch beim Tor, also im Gegentor habe ich mich gefragt, ob Brooks und Castillo sich einfach schlecht verständigt haben. Also ob Brooks gesagt habe ich und dann muss er noch haben. Oder ob Castillo einfach gezögert hat und nicht rausgegangen. Also es wirkte für mich nicht so ganz klar abgestimmt.
Ich würde da Castells nicht mit ins Boot nehmen. Ich würde das ist ein Ding, was ich Brooks ankreiden würde. Nicht unbedingt, also ich glaube nicht, dass er den Kopfball vermeidet oder sowas. Ich glaube, er kommt einfach nicht an den Ball. Aber er macht mit Sicherheit eine höchst unglückliche Figur in dieser Situation und auch in zwei, drei Situationen zuvor in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit fand ich ihn noch auf dem Niveau, das er bisher konstant eigentlich gezeigt hat. Aber zweite Halbzeit hat er sich durchaus ein ums andere Mal rausziehen lassen, an Seiten aus, von Belfodil, ich sag mal, vernaschen lassen, so ungefähr. Sich zu diesem Foul eben gleich hinreißen lassen. Klar kann man sagen, das muss man nicht unbedingt mit Gelb ahnden, aber trotzdem, er hat es halt bekommen. Also in der defensiven Viererkette heute die größte Schwachstelle für mich, Jay Brooks.
Ja.
Dann gucken wir mal, in der 82. Minute hatten wir ja bei Stand immer noch 2-0 eigentlich die große Chance den Deckel dann endlich drauf zu machen.
Ja, wir haben es ja genutzt, ne, als VfL Wolfsburg. Nehmen wir jeden Rekord mit und verschießen den ersten Elfmeter der Saison. Na, ich glaube 31 verwandelte Elfmeter haben wir den ersten daneben gesetzt in der Saison. Ist ja auch was, was Feines.
Einer muss es ja machen, ne? Es ist genau. Ja, durchaus wahr. Kann man jetzt, glaube ich, aber auch sich sparen, da irgendwie zu versuchen, irgendwas rein zu interpretieren oder das tot zu analysieren. Das ist halt ein verschossener Elfmeter und gut ist. Ja, also da gibt es, glaube ich, mehr noch zu diskutieren über, wie gesagt, haben wir ja gerade eben schon ein bisschen den Treffer zum 1:2 von Hoffenheim, die Szene von Brooks. Und dann fing es eben wieder an, ganz kribbelig zu werden, die letzten 6-7 Minuten. Und das ist in meinen Augen, dieses Tor darf einfach nicht mehr fallen.
Nee, das ist richtig. Ich fand auch den Wechsel, dann Prognacic reinkam. Ich finde das irgendwie mal komisch, nicht so schön, wenn du jetzt sagst, wir stellen uns nur noch hinten rein und noch einen weiteren Verteidiger. Ich dachte mir so, oh Mensch, das ist eigentlich so eine Einladung dazu, dass man eigentlich nur noch zittert. Und das war es ja dann auch noch. Die Nachspielzeit hat einfach nur noch gezittert und gehofft, dass er nicht noch irgendwie reinfällt, der Ball. Und das ist so halb passiert. Ich meine, Elfmeter haben wir eben gesagt, bis jetzt gingen alle rein, bis auf einer. Jetzt sind es zwei, die nicht reingegangen sind. Aber ja, dann fällt das 2:2, dann stehen wir da wie die Idioten, weil wir das Spiel einfach mal komplett verloren haben. Ja, das darf eigentlich nicht passieren, dass du so sehr schwimmst und das Ding eigentlich aus der Hand gibst, ja, an einer 2-0-Führung.
Und ich finde, da muss man auch ein großes Lob an Castells aussprechen. Nicht nur, dass er den Elfmeter gehalten hat, überragend, ja, sondern auch in anderen Szenen, wo die Hoffenheimer gefährlich vors Tor kamen, hat er ja, den einen oder anderen Ball sehr, sehr gut gehalten und uns da schon vorher im Spiel gehalten. Und das ist nicht schon vorher, dass wir vielleicht nicht sogar um den Sieg, um den Punkt zittern müssen. So. Ich finde, das sollte man erwähnen.
Auf jeden Fall. Hat sich ein oder andere Mal stark oder groß aufgebaut vom Gegenspieler. Hat eine, zwei, drei Gelegenheiten von Hoffenheim gut vereitelt, auf jeden Fall. Den Elfmeter zum vermeintlichen 2:2, also den von Hoffenheim, halte ich auch für unstrittig. Also das halte ich auch für gerechtfertigt, diesen Elfmeter zu geben.
Ja, klar.
Obwohl Handelfmeter ja immer so ein bisschen ja, Kuddelmuddel sind, aber den fand ich jetzt eigentlich ziemlich, ziemlich eindeutig.
Ja.
Ja, wenn ihr jetzt nichts Neues mehr habt zu dem Spiel, was bleibt unterm Strich von diesem 7. Spieltag?
3 Punkte, wenn ich.
Endlich mal 3 Punkte, ja, genau.
Ja, ich glaube, auch darauf wird es hinauslaufen. Ja. Man kann hoffen, dass die erste Halbzeit eher dem entspricht, was wir in den nächsten Spielen sehen werden, glaube ich. Und die zweite Halbzeit, ja, da fehlt mir tatsächlich immer noch so eine gewisse Begründung dafür, wie man da so sich diesen Schneid hat abkaufen lassen, so, ja, die Kontrolle nehmen lassen. Da das so extrem, gegen Bielefeld fand ich es jetzt, war es nicht so extrem. Ich fand, es war, natürlich hat man es auch gemerkt, dennoch waren sie da, auch in der zweiten Halbzeit, finde ich, noch präsenter, was sie jetzt in diesem Spiel gegen Hoffenheim gar nicht mehr waren, im Grunde genommen. Da waren sie offensiv in Halbzeit 2 mausetot und das stimmt mich so ein bisschen, ja, ein bisschen nachdenklich.
So, sehe ich ähnlich und in gewisser Weise kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema quasi, was zum Donnerstagabend dann die Runde machte, mit dem Interview von Glasner und dann auch der Äußerung von Jörg Schmadtke, was auch so ein bisschen eine Trainerdiskussion aber befeuert hat, so aus dem Nichts quasi.
Ganz genau. Ging nämlich los mit einem Interview von Oliver Glasner gegenüber Sky, wo er auf die wenigen Tore angesprochen wurde, die bisher erzielt worden sind. Und da hatte er nochmal ja, herausgestellt, dass, so hat er es auch heute nochmal im Vorfeld der Partie gesagt, dass wir, also sportliche Führung und Trainerteam, sich Transferziele gesetzt haben und diese Transferziele in einer Kategorie, nämlich einem Offensivspieler mit Tiefe und Tempo, nicht erreicht hat. Und daraufhin wurde er nochmal am Freitag darauf angesprochen, auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie und hat diese Kritik nicht nochmal oder nicht entkräftet, so wirklich, sondern im Grunde genommen nochmal ein bisschen befeuert dadurch, dass er sagte, auf die Nachfrage, ob es jetzt eine Streitigkeit gibt beim VfL intern, dass man die Journalisten das interpretieren können. Und ich finde, da hat er eine große Möglichkeit verpasst, diesem ganzen Theater so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Richtig, hat er jetzt vom Spiel das nochmal gemacht, dass es nicht als Leak aufzufassen ist, aber ja, meine Augen kann man sich auch schenken und dann auch die Aussage von Jörg Schmadtke war dann auch irgendwie sehr, sehr klar, zu sagen, wir sind ja nicht im Phantasialand, dass man sich irgendwie Transfers wünschen kann, die einfach nicht realisierbar sind. Ja, das ist schon dann doch relativ deutlich gewesen.
Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also wenn man schon die Chance bekommt, das vielleicht zu revidieren, seine Aussage, dann ist das ein bisschen schwach und unglücklich in dem Zusammenhang. Ja, und was die Medien daraus gemacht haben, ist, wird der Trainer vom VfL Wolfsburg vielleicht die nächste entlassen.
Fand ich in der Situation auch tatsächlich ziemlich putzig, weil also für mich war das erstmal gar kein Thema eigentlich, den Trainer zur Diskussion zu stellen. Auch nach so einer Kritik ist das für mich noch nicht unbedingt Thema. Ich denke mal, da stecken wir natürlich auch nicht drin, was da so alles für Streitigkeiten herrschen, denn ich fand die Äußerungen, ob sei es im Kicker oder sei es in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, dass das Tischtuch jetzt endgültig zerschnitten sei, die fand ich schon ziemlich derb, diese Äußerung. Also scheint da ja doch etwas mehr dran zu sein vielleicht.
Ich fand es auch ein bisschen überraschend, weil also davor hat man das jetzt nicht so mitbekommen, dass es da irgendwie knirscht und knistert. Und jetzt auf einmal ist irgendwie das Tischtuch zerschnitten und eigentlich ist das dort noch auf der Bank, aber quasi mit Abpfiff ist auch klar, dass es das letzte Spiel ist, so wie man es gelesen hat, zum Teil. Und dann ist das schon ein bisschen verwunderlich. Wobei jetzt auch quasi das Spielerische, sowohl heute als auch komplette Glasner-Zeit, alles ja nicht Fisch, nicht Fleisch ist und so die Tendenz eigentlich immer noch so ist, so richtig, es gibt gute Ansätze, aber mehr halt auch nicht und das halt aber auch schon seit über einem Jahr. Sodass ich die Trainerdiskussion irgendwo verstehen kann, auch vom Zeitpunkt her gar nicht mal so schlecht finde, weil mit Blick auf den Kalender, jetzt haben wir Länderspielpause und danach gibt es jetzt bis zur nächsten Länderspielpause im, weiß ich gar nicht, Februar, März, keine Pause, es wird durchgespielt. Ist für mich in dem Sinne ein verhältnismäßig guter Zeitpunkt, plus eventuell ist Glasner halt auch nicht mehr als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Also wir hoffen immer, dass es noch eine Entwicklung gibt und dass es noch besser wird, aber vielleicht merkt man jetzt auch noch über einem Jahr, mehr ist mit Glasner einfach nicht möglich und ja, wie so dumm wie es klingt, dann lieber jetzt sagen, okay, wir probieren jetzt nochmal einen neuen Trainer aus für diese Saison. Im Abstieg, da muss schon aqua schief laufen, dass man da irgendwie mitspielt. Das Ziel Europa kann man im Zweifel auch mit Glasner nicht erreichen. Also der Zeitpunkt ist in gewisser Weise tatsächlich relativ gut. Beziehungsweise es gibt dann wahrscheinlich dann keinen besseren als jetzt in meinen Augen.
Finde ich messerscharf analysiert, André. Also,
okay, danke.
Sehr schön. Wenn ihr euch, also gut, wir können jetzt nochmal das Thema vielleicht, dieses Thema mit der Kritik, die jetzt am Donnerstag aufgekommen ist, ein bisschen ad acta legen. Wie würdet ihr jetzt diese Situation abschließend bewerten, diese Kritikfolge Schmadtke, Glasner, Schmadtke? Was ist da eure Meinung drüber, abschließend vielleicht?
Ja, also ich würde sagen, es wurde einfach wieder mehr draus gemacht, als es vielleicht ist. Und es, wer weiß, was intern seit dem Europa League ausläuft, so. Und das hat sich vielleicht so ein bisschen hochgeschaukelt. Und Glasner meinte, er muss jetzt das vielleicht mal ein bisschen Luft machen und zu den Medien gehen, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, Schmadtke hat das jetzt gut entkräftet mit seinem Interview von gestern, glaube ich, war das, wo er meinte, es bedarf viel mehr, dass ich jetzt den Trainer rausschmeiße, als dass er sich da mal kurz öffentlich äußert. Also ich glaube, da wurde mehr draus gemacht, als es ist.
Wird sich eher die Tage zeigen.
Wobei, das wahrscheinlich auch.
Ich kann es jetzt auch verstehen. Ich habe es euch ja Freitag schon gesagt, wenn wir ihn entlassen, dann holen wir den Trainer von RB Salzburg.
Diese Meinung hat André in dieser Dreierrunde, glaube ich, exklusiv. Also, ich kann das mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich wollte das nämlich auch noch mal kurz begründen, weil Schalke hat den nämlich auch angefragt. Der Trainer sagt, ich brauche ein gewisses Niveau in Deutschland. Und der nächste Schritt macht ja auch Sinn, nach Deutschland zu kommen. Und Wolfsburg ist halt auch noch mal vom Niveau her deutlich über Salzburg. Das macht vom Schritt her Sinn. in meinen Augen, weil das ist ja den Fußball, den Jörg Schmadtke damals angekündigt hat mit Glasner, Offensivpressing etc. pp. Also man kriegt quasi den Trainer, den man gerne hätte, wenn man ihn kriegen würde, und würde auch den Fußball so spielen, wie man es möchte. Der Kader würde dazu passen und es wäre, wie er auch schon eben analysiert, jetzt die gute Möglichkeit, den Trainer nochmal auszutauschen, bevor man kaum Pausen hat, also nur den quasi den normalen Ligabetrieb. Und wenn er halt da ist, würde man wahrscheinlich nicht Nein sagen, weil es ist ein offenes Geheimnis. Man war damals an Marco Rose dran. Man hat es ja auch lange geglaubt, dass man ihn kriegt. Bis dann irgendwann die Nachricht kam, nee, ist dann doch bei Gladbach gelandet. Daher macht das Sinn.
Was mich jetzt noch so ein bisschen beschäftigt ist, bei der ganzen Geschichte wird, finde ich, sehr auf Glasner eingegangen. So ein bisschen rumgehackt vielleicht. Mich interessiert da auch noch die Rolle, die Jörg Schmadtke spielt. Denn es ist ja hinlänglich bekannt, dass das Verhältnis zwischen Labbadia und ihm damals schon nicht das Beste war, als er kam nach der Rettung gegen Kiel, als Schmadtke zum VfL kam und Labbadia noch da war. Die Saison war in meinen Augen eine der erfolgreichsten unter Labbadia, also die Saison unter Labbadia war eine der erfolgreichsten, die wir in den letzten Jahren hatten. Und trotzdem musste er gehen und auf Schmadtkes Ansinnen hin ist dann Glasner zum VfL gekommen und jetzt scheint sich ja wieder dieses Verhältnis Trainer, Geschäftsführer, Glasner, Schmadtke schon wieder so ein bisschen aufzureiben. Deswegen ist für mich so ein bisschen die Rolle von Jörg Schmadtke in der ganzen Geschichte so ein bisschen diffus, ein bisschen undeutlich. Denn ich finde, man muss auch als Trainer Kritik äußern dürfen. Natürlich kann man auch sagen, ja, das muss er intern nur machen. Aber ich finde auch da, Schmadtke hat vorher die Mannschaft kritisiert, indem er sagt, die Mannschaft schießt zu wenig Tore, wir haben Probleme in der Offensive. Wo ich mir dann so denke, ja, das kann man dann auch erstmal intern sagen. Ich meine, klar, das hat jeder gesehen, das ist offensichtlich, da muss man nur auf die Tabelle gucken. Aber trotzdem, ich finde, Schmadtke kann sich nicht rausnehmen, Kritik zu äußern an Mannschaft und damit ja auch an der Arbeit des Trainers. Und dann im gleichen Atemzug quasi jede Kritik von Trainer an der sportlichen Führung ja gleich als ans Bein pinkeln wahrnehmen. Also ich finde, da ja, muss man auch über die Rolle von Jörg Schmadtke noch ein bisschen reden.
Ja, war in Köln auch so, dass er sich da mal dann hinten raus mit dem Herrn ist er nochmal. Stöger, genau. Und Stöger auch nicht mehr so grün war. Dass alles so ein bisschen, ja, dann auch nicht so gut auseinandergegangen ist mit seinen ehemaligen Trainern. Anders oder wahrscheinlich wird es eh nicht gewesen sein. Labbadia, wie gesagt, da würde ich halt sagen, das war so die Zeit, wo man sich ziemlich sicher war, dass man Marco Rose bekommt. Oder das hat auch irgendwann mal Max Eber gesagt, dass er ziemlich überrascht war, dass er dann doch quasi das Ja bekommen hat von Marco Rose und dass er den verpflichten kann nach Gladbach. Also ich glaube, da war sich Schmadtke ziemlich sicher, dass er ihn hat. Und musste dann quasi noch Alternative B aus dem Hut zaubern. Weil das wäre natürlich ein Transfer-Coup gewesen, als Trainer zu sagen, okay, Labbadia, schön und gut, danke, dass du da warst. Aber jetzt haben wir Marco Rose als Trainer verpflichtet. Ja, hat damals nicht geklappt. Und dann war halt quasi klasse, so die B-Lösung. Und jetzt ist die B-Lösung auch so ein bisschen also halb zufriedenstellend. Und jetzt müsste es so meine Ansicht, ja, mit Schmadtke, den wirst du in dem Sinne jetzt auch nicht los, böse gesagt. Also wenn er jetzt Glasner lässt und einen neuen holt, dann wird er für mich in Frage gestellt, wenn er diese Trainer auch nicht klappt, dann ist quasi für mich auch so, okay, das funktioniert alles so nicht, wie du es vorstellst. Aber ja, Glasner wird Plan B, ist okay, so wie es läuft, aber ja, der Schritt nach vorne wird auf jeden Fall nicht gemacht.
Zabasch, willst du noch deinen Selbst dazu geben?
Ich finde, das habt ihr sehr gut zusammengefasst. Also ich sehe das quasi ähnlich, wenn nicht sogar identisch wie ihr. Von daher.
Und wenn wir uns jetzt entscheiden müssten.
Ich würde gerne was dagegen sagen, aber.
wenn wir uns jetzt entscheiden müssten, sind wir Team Schmadtke oder Team Glasner?
Schwierige Frage. Ich weiß ich nicht. Team Schäfer.
Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich tatsächlich eher Team Glasner als Team Schmadtke. Einfach weil Schmadtke in der Vergangenheit schon viel zu häufig mit seinen Trainern rumgestänkert hat. Also
ich glaube auch, dass das nicht ganz oder nicht dazu beiträgt, dass man reibungslos und ruhig als Trainer arbeiten kann, wenn man im Nacken so einen kritikunfähigen Geschäftsführer hat. Das ist, glaube ich, der Arbeitsatmosphäre nicht unbedingt zuträglich.
Andererseits, also ich sag mal, so eine Uhr, weiß ich jetzt nicht. Also man ist dann aktuell dann doch irgendwie hinter seinen Zielen. Also wenn wir jetzt immer noch weiter ruhig bleiben und sagen, wir holen hier einen Punkt und da einen Punkt, dann ändert das wie letztes Jahr und auf einmal werden wir 7. oder 8. und wundern uns, warum es nicht gereicht hat. Sind für sich sichere Fahrwasser. Wir kennen ja auch Jahre, wo es anders war, vor nicht so allzu langer Zeit. Aber das Ziel Europa sehe ich aktuell jetzt nicht so, dass wir das auf jeden Fall schaffen, sondern schon, dass es ein Kampf wird bis zum letzten Spieltag. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir es nicht erreichen.
Es wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie letzte Saison. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, man sollte nicht vorschnell handeln und jetzt den Trainer entlassen. Wenn wir halt wieder Europa nicht schaffen, mein Gott, okay, dann ist es so. Ganz ehrlich, durch Corona, ich glaube, das wird sich noch ein bisschen hinziehen, wird es eh so kein schönes Erlebnis werden, international zu spielen. Von daher sollte man vielleicht einfach die Saison abwarten, wenn nichts Größeres passiert, also dass wir jetzt wirklich gegen den Abstieg kämpfen sollten, von dem ich jetzt nicht ausgehen würde, würde ich den Trainer lassen und vielleicht am Ende der Saison da so einen Strich drunter ziehen und das Ganze bewerten, wie es lief und dann Konsequenzen ziehen, im Zweifel.
Denke ich auch. Wir hatten in unserer VfL-Vorschau auf unserem Blog, den ihr auch gerne häufiger besuchen könnt, wenn ihr wollt. Die Adresse wäre nummer9-blog.de. Da haben wir in unserer VfL-Vorschau darüber geschrieben, dass ja so ein charakteristischer Spielstil für den VfL bisher noch so ein bisschen nebulös bleibt. Also es wurde groß angekündigt mit der Verpflichtung von Glasner, offensiv pressenden Fußball zu spielen. Ich finde, in den letzten Wochen und Monaten sogar, seit Corona-Restart vielleicht, hat sich das Ganze noch mal ein bisschen verschlechtert. Also ich finde, von offensiven Fußball haben wir bisher, von dem groß angekündigten offensiven Fußball, haben wir bisher noch nicht so viel gesehen unter Glasner.
Das ist richtig. Also pressen tun wir gut, das ist richtig, aber der Umschaltmoment ist dann halt dann doch sehr, sehr träge und ja, das Frühpressen ist ja schön und gut, aber wenn du den Ball früh gewinnst und daraus dann nichts anstellst, dann bringt der auch der frühe Ballgewinn herzlich wenig, wenn der erste Pass auf dem Sechser ist und der zweite dann zum Innenverteidiger und der dritte zum Torwart. Also dann kannst du den Ball halt gewinnen, wo du möchtest, aber wenn du nicht schnell umschaltest und diesen frühen Ballgewinn nutzt, dann bringt dir der frühe Ballgewinn nichts, außer dass du den Ball hast.
Ja, und da bist du halt auch wieder bei der Kritik von Glasner, die er geäußert hat, ne? Dass da in der Offensive nichts passiert ist. Es ist halt.
Von Schmadtke. Ja. Oder meinst du, also die Kritik, dass, bei den Transfers offensiv nichts passiert ist?
Genau, ja. Also, ja, was ich jetzt nicht an sich nachvollziehen würde, aber das ist quasi so ein Argument dafür halt, ne? Wenn du siehst, dass einfach nichts passiert und du hast halt dasselbe Personal.
Ja, er hat ja auch über Bruno Larsson gesprochen, da war wohl auch interessiert und wollte den gerne haben letzten Winter. Spielt er bei Hoffenheim. Ich denke, naja, also bei Dortmund, wenn man den holt, wäre es nicht schlecht gewesen, aber jetzt so nach einem halben, dreiviertel Jahr bei Hoffenheim sage ich mir so, naja, gut, also ob wir ihn jetzt gehabt haben oder nicht, weiß ich nicht, ob der uns weitergeholfen hätte.
Aber ganz ehrlich, da habe ich mich dann wirklich gefragt, das ist doch wirklich abgestanden und gegessen. Das ist doch völlig, völlig unnötig gewesen, dieses Interesse von Glasner öffentlich zu machen.
Also es ist halt vorbei und wenn er jetzt irgendwie durchgeschaltet wäre oder so, hätte man dann mal sagen können, aber so ist es halt so, Ergänzungsspieler bei Hoffenheim, schön und gut, vielleicht auch noch Talent, aber der Bre hätte jetzt Wolfsburg nicht weitergebracht, würde ich mal so behaupten, so wie er jetzt bei Hoffenheim spielt.
Ja, also aber wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er das gesagt hat, warum er dieses Interesse öffentlich dann nochmal, keine Ahnung, verbrieft hat oder so und gesagt hat, den hätten wir ganz gerne geholt oder so. Das ist für mich eher sowas wie, ich hätte den ganz gerne gehabt, aber der böse Jörg hat gesagt, ich darf nicht und jetzt muss ich mit irgendjemandem darüber sprechen und irgendjemand muss jetzt meinen Frust abbekommen. Also das habe ich nicht so ganz, seine Kritik daran, dass man gewisse oder dass man überhaupt Spieler nicht bekommen hat, Transferziele, die man ausgemacht hat, das kann man ja legitim vortragen. Aber ich finde, sobald dein Name mit ins Spiel kommt, schwächt man deine eigene Position auch ungemein.
Richtig, ja, es ist auch so ein bisschen zu einfach ein Glasner Kennweis, dass ich jetzt also so die Offensive quasi sucht und öffentlich darüber redet. Und zum anderen, vielleicht mit Erreichen von Europa wäre vielleicht noch was anderes geschehen, kann man nicht beantworten. Aber man wird halt auch aktuell keine Spieler los, das heißt, man bringt den Kader weiter auf, die Haltkosten steigen nur. Also, ja, es ist dann schwierig zu planen. Ne? Wenn du merkst, wir machen jetzt noch mehr miese, ist ja auch nicht das Beste.
Das stimmt, durchaus. Ja, bitte, nee, André, wenn du noch was hast,
dann. Hätte jetzt nur noch gesagt, also ohne Europa hätten wir jetzt noch zwei, drei, sagen wir mal, ruhig eine Viertelstunde mehr, hätten wir da jetzt vier. Also wenn wir jetzt quasi den Kader noch weiter auf, noch mehr Leute aufblähen und größer machen den Kader, steigt ja auch die Unzufriedenheit im Kader, weil halt Spieler schlicht nicht spielen werden. Und ob das jetzt fürs Klima so das Beste ist, ist ja auch eine andere Frage. Aber wenn ich jetzt nur vier Leute hole, aber keinen abgebe,
ist halt schwierig. Wer weiß, ob die nicht noch Wekos abgegeben hätten, wenn die tatsächlich wen in der Pipeline gehabt hätten, der nur gekommen wäre, wenn wir Europa erreicht hätten. Und in dem Zuge wäre halt vielleicht dann Wekos. Oder vielleicht hätten wir zwei Stürmer geholt in dem Zuge, wenn wir Wekos abgeben noch, weil wir halt dann freies Geld hätten, ne? Das hätte ja passieren können.
Hing wahrscheinlich auch vieles von der Europa League Qualifikation ab. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass man da sagt, wir warten jetzt erstmal, bevor wir uns in Europa League Kader hier zusammenbasteln, ja. Jede Position zweifach, dreifach besetzen, und dann spielen wir im Endeffekt doch nur 34 Mal Bundesliga.
Ja. Einerseits gut, ne? Weil es ist halt eben nicht so gelaufen, wie wir uns das gedacht haben. Andererseits halt auch trotzdem blöd, dass wir dann tatsächlich doch erstmal das von diesem Ergebnis abhängig machen, dass wir uns vielleicht mal einen Top-Stürmer holen, ohne jetzt Wekos da zu nahe treten zu wollen.
Das ist der zweit erfolgreichste aktuell aktive Bundesliga-Stürmer, nur so am Rande.
Ja, deswegen sage ich ja, ne? Also, ja.
Schwierig. Ja, sonst wäre es das, glaube ich, zu diesem Thema. Ja. Wenn von eurer Seite da jetzt erstmal nichts zu ist, bleiben wir natürlich. Mit offenen Ohren gehen wir da durch die Welt und gucken mal, was da in den nächsten Tagen vielleicht auch noch für Klarstellungen oder sogar irgendwelche vollziehenden Meldungen auf uns warten, was vielleicht eine vorzeitige Trennung angeht von Oliver Glasner.
Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wir haben ein Thema reinbekommen über Twitter, wo ihr uns auch, falls ihr das jetzt hier in rauen Massen diesen Podcast euch anhört, könnt ihr uns auch gerne bei Twitter folgen. Da heißen wir Nummer 9, at 9 Nummer, so rum. Da könnt ihr uns auch gerne folgen und da werdet ihr alle Beiträge und News aus erster Hand erfahren. Da hat uns ein User geschrieben und der wollte ganz gerne ein bisschen über das Thema sprechen, und zwar den Mannschaftsrat. Der wurde neu gewählt, dass wir da vielleicht doch mal an dieser Stelle kurz drüber sprechen. Neu in diesem Gremium sind Pavao Pervan, Anthony Brooks, Xaver Schlager und Marin Pongracic, und komplettiert wird dieses Gremium von den bereits im letzten Jahr dazugehörigen Mitgliedern Dida Vogie, Castells und Mimedi. Die konkrete Frage war, warum ein Maximilian Arnold in diesem Gremium und auch generell in der Frage Kapitän keine Rolle spielt. Hättet ihr da ad hoc irgendwelche Ideen?
Ich finde es einfach so eine gute Frage, aber es ist, also ich habe auch nur bei uns gelesen, dass der Mannschaftsrat irgendwie Wellen geschlagen hat. Also ich habe noch keinen anderen Artikel gelesen, wo der Mannschaftsrat so besprochen wurde. Ich finde ihn generell sehr, sehr groß mit 7 Leuten. Da war ich so ein bisschen unter mir so, naja, da ist ja echt bald jeder dritte Spieler im Mannschaftsrat. Ja, aber weiß ich nicht, ich würde jetzt gar nicht so viel reininterpretieren wollen. Du hast ein Standing in der Mannschaft als Maximilian Arnold wahrscheinlich, und ob du da jetzt im Mannschaftsrat bist oder nicht, wenn du auf den Tisch schauen möchte und das auch macht, dann findet das genauso Gehör, als wenn er im Mannschaftsrat wäre.
Ja, ich wollte gerade sagen, wer weiß überhaupt, wie viel Einfluss der Mannschaftsrat beim VfL Wolfsburg hat, ne? Wie viel sie sich da sagen lassen von dem. Und vielleicht hat ein Maximilian Arnold dann auch keine Lust gehabt. Ja, weiß man ja auch nicht.
Kann natürlich sein. Also vielleicht versucht er seine Führungsrolle auf dem Platz anders zu interpretieren, und zwar über Leistung. Ich fand ihn auch heute wieder, muss ich sagen, sehr, sehr stark und hat unserem Spiel sehr viel Struktur gegeben. Anders als noch Yannick Gerhardt, der ihn ja ersetzt hat, in Berlin vorige Woche. Ich finde, das merkt man definitiv, wenn uns ein Arnold im Spiel fehlt. Und vielleicht interpretiert er seine Führungsrolle dann einfach anders und nicht über eine Kapitänsbinde oder über eine Mitgliedschaft im Mannschaftsrat, sondern einfach über Leistung, die er, finde ich, ziemlich konstant und seit mehreren Monaten zeigt.
Ja, das ist jetzt auch zweifacher Vater geworden am Donnerstag. da hat er mal ein bisschen was anderes zu tun und muss woanders präsent sein, als jetzt in der Mannschaft oder Mannschaftsrat sein. Da haben wir ein bisschen Zeit benötigt.
Falls sich der Mannschaftsrat da zweimal die Woche trifft, da kann er natürlich einfach nicht hin abends dann, wenn er genau. zwei Kinder hat. Ne? Da hat er vielleicht einfach auch mal nachgedacht.
Genau.
Während die anderen Spieler vielleicht ihre privaten Termine nicht so auf Reihe haben. Das kann natürlich sein.
Vielleicht möchte der Mannschaftsrat auch einen Konkurrenzpodcast aufnehmen zu unseren. Das kann ja auch sein.
Du, wir können ihn natürlich gerne auch an dieser Stelle herausfordern und nominieren für irgendeine Podcast-Challenge. Ich bin für alles offen.
Wir laden nächstes Mal Arnold in unseren Podcast ein und dann kann er mal hier aus dem Nähkästchen plaudern.
Du, wenn du da Kontakte in diese Szene hast, wir wären dir sehr verbunden.
Sag ich nein.
Tust. Also ich kann uns Maximilian einladen. Ob das jetzt Arnold ist, bezweifle ich aber leider.
Ja.
Ja, der Nachbar Maximilian ist uns ziemlich egal. Es geht schon um den Arnold.
Okay. Dann muss ich leider passen.
Wir können natürlich auch noch live draufbleiben. Aktuell geht nämlich die Auslosung des DFB-Pokals los. Die zweite Hauptrunde.
Hab ich auch gerade gesehen.
Und die dann im Dezember auch noch gespielt wird. Das wäre natürlich auch noch so.
Dieses Jahr noch?
Die wird noch dieses Jahr gespielt, genau, 22. 23. Dezember, also ganz kurz vor Weihnachten. Einige Bundesligisten, Zweitligisten noch im Topf. Wir haben aus den Amateurmannschaften Wien Wiesbaden, Dynamo Dresden, Ulm, Elversberg und Rot-Weiß Essen. Habt ihr davon vielleicht irgendeinen Wunschgegner?
Mir ist das eigentlich alles gleich. Solange es nicht wieder Leipzig wird, bin
ich zufrieden. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wird es eh wieder Leipzig oder Bayern. Sonst hätte ich auch nichts einzuwenden gegen Eintracht Braunschweig.
Oh ja, das wäre schön. Ja, das stimmt.
Ja, das wäre interessant. Das
auch wenn wir wieder. Nicht da im Stadion sein können wahrscheinlich, finde ich das mal eine interessante Partie, glaube ich.
Ja, ich glaube. Ja, wir können ja schon mal vom Pokal erstmal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Nächster Gegner ist dann Schalke 04. Da kann
ja. man eigentlich auch Das dürfte dann. Klar. Da bin ich gespannt, ob wir uns dann zum Gespött der Nation machen und wir der glorreiche Verein sein werden, der Schalke nach, was weiß ich, 320 Ligaspielen ohne Sieg mal wieder 3 Punkte schenken.
Ja, das wäre ziemlich schlecht. Mein Kollege Schalke-Fan, also das möchte ich mir nicht antun, dass wir das machen.
Aber wir haben schon den ersten wieder. André, und nur aus diesem Grund wäre das eine Schande. Nur aus diesem Grund.
Genau.
Aus keinem anderen Grund.
Sonst können wir doch ruhig 5-0 verlieren, aber so ist das echt nicht schön. Und ja, aber eigentlich, man kann jetzt eigentlich eine Serie starten mit Schalke, Bremen, Köln. Das sind 3 Gegner, die man.
Ja, das sind 9 Punkte in meinen Augen.
Ja, eigentlich. In meinen Augen auch, wobei ich da ein paar Zweifel habe. Aber einer, also so vom Papier müssen wir eigentlich gegen alle 3 gewinnen. Aber. Auf dem Papier,
das ist richtig. Das ist, also ich gehe davon aus, dass wir auf Schalke, übrigens das erste Mal in dieser Saison, Samstag 15:30, durchaus unsere Chancen kriegen werden. Dafür natürlich ist jetzt die Länderspielpause für Schalke gut Zeit, nochmal mit neuem Trainer, Manuel Baum, da einiges, denke ich mal, anzugehen. Gegen Mainz sah das schon wesentlich besser aus als in den Spielen zuvor noch.
Das war also Mainz 05 ist kein Top-Club gewesen. Und
Nee, aber man hat auch gegen Schweinfurt unter der Woche Probleme gehabt.
Wir hatten die letzten Spiele im März, glaube ich. Oder nee, vor kurzem.
Ja, man hat Probleme gehabt.
Ja.
Und dann gegen Mainz dann im Grunde genommen eine gute Partie zu spielen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir unsere Probleme haben werden gegen Schalke. Ich bin da noch nicht so von überzeugt, dass wir da mit halber Kraft irgendwie 3 Punkte holen.
Ja, doch.
Mit halber nicht, aber mit voller Kraft schaffen wir
ja,
das.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Also wenn man noch was Positives braucht, damit wir vielleicht gewinnen, wir sind nicht im Stadion. Ne? Und wir
das ist
auf
richtig.
Schalke im Stadion, das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir verlieren eigentlich.
Genau, es war noch eine Anmerkung aus dem
Corona-Tagen.
Nee, wo kam das eigentlich her? Kam das von unserer Website, ich glaube von unserem Blog direkt, ne, dass man vielleicht etwas mehr über uns sprechen könnte in dem Podcast.
Fangen wir an.
Ob wir das jetzt,
Lauf.
Ja, ich wollte gerade sagen, ob wir das jetzt vielleicht dann als kleiner Teaser für die nächste Folge uns lassen und da vielleicht auch nochmal ja, so ein bisschen Fragen sammeln, ja. Oder wir uns eben auch nochmal Gedanken darüber machen, was wir vielleicht über uns oder über unser Fan-Dasein beim VfL, was ja nicht immer ein Zuckerschlecken ist, ja, berichten können. Ich denke mal, da gibt es einige nette Anekdoten, die man von Auswärtsfahrten oder auch sonstigen Zusammenkünften durchaus berichten kann.
Ich denke auch, ja.
Dann würde ich das eigentlich so als, ja, als kleinen Abschluss auch dann nehmen und unsere nächste Folge dann ankündigen für wahrscheinlich den 23. November, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das wäre dann der Montag.
Genau.
Und genau, dann Montag 0:01 für alle, die es nicht abwarten können.
Und wäre auch schon vorher in der ZDF-Mediathek.
Bitte?
Und schon eine Stunde vorher in der ZDF-Mediathek.
Ist ja schon klar. Eine Stunde vorher in der ZDF-Mediathek, natürlich. und ja, dann würde ich es dabei belassen wollen, würde mich bei euch bedanken.
Ich hätte noch zwei Anmerkungen.
André, jetzt bringst du mich aber hier in Verlegenheit. Ich war schon beim Abkündigen.
Es ist ja quasi Abkündigen. Zum einen, kann uns mal irgendjemand eine Seite schicken, wo man nachgucken kann, welche Spiele abgestellt sind bei der Länderspielpause. Das finde ich nämlich so relativ mühsam herauszusuchen, wer alles abgestellt wurde oder nicht. Auch die Zermarkt.de ist da nicht so aktuell, ob das irgendwer sich gut auskennt. Und dann nochmal den Aufruf, man kann uns auch gerne bei Spotify followen, bei Twitter followen und unsere Seite mal öfters besuchen und demnächst dann auch unsere Blogbeiträge abonnieren. Genau, dann kriegt er uns rund um die Uhr und überall zu lesen und zu hören.
Und wir freuen uns auch immer über kleine Kommentare unter den Beiträgen und da vielleicht mal ein bisschen zu diskutieren. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber.
Genau, und auch sämtliche Anregungen, auch in Bezug auf diesen Podcast, auf unsere Beiträge, da sind wir für alles offen. Was ich noch ankündigen kann, ist in der Länderspielpause wieder ein Gastbeitrag, und zwar wieder unser Lone Watch wird wieder einen Beitrag schreiben über unsere ausgeliehenen Spieler. Ein neues Update, was in den letzten 4-5 Wochen passiert ist. Finde ich auch eine schöne Sache eigentlich, dass wir da einen regelmäßigen Überblick drüber bekommen. Wenn du jetzt, André, nichts mehr hast, dann
jetzt darfst du abmoderieren.
Wäre ich jetzt eigentlich nicht am Ende, sondern nur am Ende dieser Folge und würde mich freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Bis dahin.
Bis dahin. Macht's gut.